Maxi. Und ich darf euch auch von dort herzliche Grüße mitgeben. Als ich ein Teenager war, hatten wir vor unserem Haus ein Gerüst, weil so einige Reparaturarbeiten am Haus gemacht werden mussten. Und die Arbeiter waren dann unter der Woche immer da und mussten dann arbeiten und konnten dann zwangsläufig durch die Fenster in meine Wohnung schauen. Ich finde das immer sehr unangenehm, weil meine Wohnung ja ist so mein sicherer Ort. Wenn ich dann so auf dem Sofa sitze, mit einer Packung Chips in der Hand, in Unterhose, dann ist das jetzt kein Moment, wo ich sage, ey, lieber Arbeiter, schau mal her, wie ich hier gerade sitze. Deswegen habe ich immer mit einem Vorhang oder mit dem Rollo die Sicht durch das Fenster in meine Wohnung versperrt. Es soll quasi ein Geheimnis sein, was ich in meiner Wohnung mache, das niemand wissen sollte. Aber am Wochenende, da waren keine Arbeiter da und das war meine Stunde. Ich durfte eigentlich nicht auf dieses Gerüst steigen, aber mit einem Freund von mir sind wir dennoch gemeinsam auf dieses Gerüst gestanden und dann konnten wir durch die Fenster in andere Wohnungen schauen. Das Problem ist nur, wenn man durch so ein Fenster schaut, dann ist dort auch manchmal ein Vorhang da oder durch die Wände, dass man nicht immer die ganze Wohnung sieht. Als Teenager hatte ich Superkräfte. Ich habe eine Brille getragen und immer wenn ich die Brille abgenommen habe, hatte ich die Fähigkeit, durch Vorhänge und durch Wände zu sehen. Da war natürlich viel Fantasie dabei, aber ich habe meinem Freund dann alles erzählt, was ich geglaubt habe zu sehen. Und sobald ich dann die Brille wieder aufgesetzt habe, war mir der Blick durch die Wände und durch die Vorhänge wieder verwehrt gewesen. Im Laufe der Zeit habe ich aber eine Fähigkeit entwickelt, tatsächlich hinter einem Vorhang zu schauen, ohne ihn dabei anfassen zu müssen. Und wie das geht, das möchte ich euch heute erzählen. Der Titel dieser Predigt lautet Offenbarung, das Geheimnis Gottes. Es gibt Leute, die sagen, die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ist für sie ein besonderes Buch. Und es gibt Leute, die dieses Buch eher meiden. Und ich gehörte eine lange Zeit eher zur letzten Kategorie und das hat sich stark geändert. Die Offenbarung in der Bibel, hat die schon mal jemand gelesen? Und ja, wie war's? Alles verstanden? Man kennt vielleicht so die Hauptthemen der Siebenten-Tags-Adventisten. Aber wir kennen dieses Buch oft nicht so wirklich gut. Deswegen wollen wir heute hinter dem Vorhang der Offenbarung blicken. Es gibt auch so gute Momente, die Bibel zur Hand zu nehmen. Und dieser ist so einer. Ich selbst, ich habe auch so eine Bibel. Und ich habe auch eine Bibel mit Schreibrand, weil ich mir da alles Wichtige in der Bibel direkt aufschreiben kann. Und so ein Buch ist heute meine Buchempfehlung für euch. Kann mir wer sagen, was, wenn man die Bibel von Anfang an aufmacht, was da drin steht? In 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Ansonsten kann ich euch das verraten, wenn es euch schwerfällt. Und zwar im 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 steht: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also das ist der erste Vers der Bibel. Wer eine Luther-Übersetzung hat, wird feststellen, dass dort am Anfang steht und nicht wie in der Schlachter- und Elberfelder-Übersetzer im Anfang. Und auch die Schlachter- und Elberfelder-Übersetzer wählten auch unterschiedliche Artikel. All diese Unterscheidungen sind aber heute nicht unser Fokus. Und dass ihr Bescheid wisst, alle Texte, die ich nutzen werde, werde ich aus der Schlachter 2000er Übersetzung wählen. Also in diesem ersten Vers, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, wird für uns nicht konkret gesagt, wann Gott denn die Himmel und die Erde erschaffen hat. Gott wird hier auch noch nicht mal vorgestellt, was als Einleitungstext eigentlich schon ungewöhnlich ist. Wir wissen nur, was er macht. Er schuf die Himmel und die Erde. Ihr seht also, dieser erste Vers ist schon recht spannend. Das Gute ist, wir haben ja die gesamte Bibel zur Verfügung. Das heißt, wir können schon recht viel wissen, was aus diesem ersten Text zu verstehen ist. Lasst uns mal schauen, was die Bibel selbst nur über die ersten zwei Wörter im Anfang selbst noch so zu sagen hat. Und da können wir ins Johannesevangelium gehen. Und da Kapitel 1, Vers 1. Und ich werde euch den Text auch zeigen. Und da steht geschrieben, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Wir lesen hier so eine erste Beschreibung von diesem im Anfang. Da gibt es etwas, das die Bibel das Wort nennt. Und wir lesen auch, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn ich an ein Wort denke, dann denke ich eigentlich an viele Wörter. Und ich denke auch gerade an die Wörter, die ich auch jetzt gerade spreche. Und ich frage mich, sind die Wörter, die ich jetzt halt spreche, das Wort Gottes? Übrigens, diesen Vers übersetzten Luther, Schlachter und Elberfelder genau gleich. Schauen wir mal, was die Bibel weiter noch über das Wort selbst sagt. Und da können wir zum ersten Johannesbrief gehen. Und da wieder Kapitel 1 und hier die ersten beiden Verse. Und da steht geschrieben, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Hier steht etwas sehr Interessantes, worauf ich eingehen möchte. Johannes berichtet nämlich als Zeuge und er schreibt hier von einem Wir. Also es gibt mehrere Zeugen, die dieses Wort des Lebens gesehen, gehört und sogar angefasst haben. Und das Wort des Lebens, das ewige Leben, war beim Vater. Und das finde ich schon sehr krass. Es gibt mehrere Zeugen, die dieses Wort des Lebens gehört, gesehen und sogar angefasst haben. Und viele berichten uns auch davon, sogar auch im zweiten Petrusbrief. Wer oder was ist nun das Wort laut der Bibel jetzt? Und da können wir wieder zurück zum Johannesevangelium gehen. Da hatten wir schon gelesen, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn wir hier die nächsten Verse weiterlesen, dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wir erfahren hier, dass das Wort im Anfang bei Gott war dass in ihm das Leben sozusagen das ewige Leben war und das Leben ist das Licht der Menschen. Und so langsam nimmt im Anfang Gestalt an. Wir wissen nun, dass er das Wort des Lebens hat und in ihm das Licht der Menschen ist. Lasst uns einen ersten Blick in die Offenbarung werfen. Und zwar in die Offenbarung Kapitel 19. Und da möchte ich besonders auf den Vers 13 eingehen. Und da lesen wir: Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Wir lesen hier auch vom Wort Gottes. Es ist jemand, der bekleidet ist in einem Gewand, was in Blut getaucht ist, und er hört auf den Namen das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Wort des Lebens, nimmt hier immer mehr Gestalt an. Im gesamten Kapitel 19 wird auch noch viel mehr darauf eingegangen, aber allein aus diesem einen Vers, wenn geschrieben steht, dass er ein Gewand anhat, das in Blut getaucht ist, und wie den Verlauf von 1. Mose bis zu 5. Mose, weiter zu Jesaja, Lukas, bis hin zur Offenbarung lesen, dann wissen wir, dass es hier um einen Wesen, um einen Menschen geht. Denn es steht geschrieben im Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir wissen damit aus der Bibel, wenn wir die Bibel von Anfang an aufmachen, wenn wir den allerersten Vers lesen, nur die ersten zwei Wörter, dass wir dort schon von Jesus lesen. War dir das bewusst, dass, wenn du die Bibel von Anfang an aufmachst, schon von Jesus liest? Meine Lieben, der Beginn von etwas ist sehr wichtig. Nur wenn wir etwas beginnen, kann etwas entstehen. Der Beginn entsteht aus einer Haltung, aus einem Wunsch oder auch aus einer Notsituation. Der Beginn ist der Anfang der Geschichte. Wir werden uns immer wieder daran zurückerinnern, wieso wir etwas begonnen haben. Deswegen sind Einleitungen sehr wichtig. Und Einleitungen sollen auch uns für unser ganzes restliche Lesen und Leben begleiten. Und ich habe noch einen ganz konkreten Text, wo es nochmal deutlich wird, dass Jesus unmittelbar bei der Schöpfung dabei war, ja sogar in ihm alles erschaffen worden ist, ja, was es gibt. Und diesen finden wir in Kolosser 1, 15 und 16. Dieser, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Dieses Wissen sollen wir bewahren und weitergeben. Gut, meine Lieben, kommen wir nun zu unserem Hauptaugenmerk, die Offenbarung. Schlagt mal die Offenbarung Kapitel 1 auf. Und hier auch den ersten Vers. Und diesen werde ich euch vorlesen. zwar Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll, und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt. Ich möchte dich noch mal kurz anregen, darüber nachzudenken, wo wir wirklich wichtige Einführungsworte in der Bibel lesen. Und zwar in 1. Mose. Wenn wir hier die ersten Verse verstehen, dann verstehen wir schon einen Großteil der Bibel. Und zwar, Gott ist Schöpfer und durch sein Wort, Jesus, kann er in der Finsternis Licht machen. Das ist die Hauptbotschaft der Bibel. Und im Johannesevangelium, in Kapitel 1, geben uns die ersten Verse ein gutes Verständnis über das Evangelium. Lasst uns nun in der Offenbarung das Gleiche machen, was wir in 1. Mose gemacht haben. Hier richten wir unseren Blick aber auf die ersten drei Wörter. Und zwar Offenbarung Jesu Christi. Dieser Brief, die Offenbarung, ist die Offenbarung Jesu Christi. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, dass dieses Buch, genauer genommen dieser Brief, ein versiegeltes Buch ist? Die Einleitungsworte sagen uns doch etwas ganz anderes, dass in diesem Brief etwas offenbart werden soll. Die Einleitungsworte sagen uns, dass sich dieser Brief um Jesus dreht. Wer also die Offenbarung liest und nicht an Jesus denkt, der hat diesen Brief falsch verstanden. In dem Brief der Offenbarung kommen alle Bücher vorher zusammen. Von 1. Mose bis zu 5. Mose, Könige, Jesaja, Matthäus bis hin zu Juda kommt alles in der Offenbarung zusammen. Deswegen gibt es auch wenig Neues in der Offenbarung, weil vieles vorher schon vorgekommen ist. Gut, meine Lieben, jetzt haben wir so die Oberfläche dieses Buches verstanden. Lasst uns weiter durch die anderen Räume blicken und schauen, was wir hinter den anderen Vorhängen noch so finden. Fangen wir an mit dem Wort Offenbarung. Und was genau ist denn eine Offenbarung überhaupt? Das erste Mal, dass wir schon von einer Offenbarung in der Bibel lesen, steht schon in 1. Mose Kapitel 15. Da steht, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott hat also gesprochen und Gott offenbart etwas. Und was auch echt cool ist, Abram fürchtet sich nicht. Vielleicht im ersten Moment ganz kurz, aber dann wurde er durch die Offenbarung sogar ermutigt. Und was wird in einer Offenbarung Gottes offenbart? Da fehlt es natürlich auch nicht, dass wir Daniel lesen. Und zwar Daniel Kapitel 2, Vers 19. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Der pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel wird also ein Geheimnis offenbart. Und wenn wir weiterlesen, Vers 27 und 28. Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und spätestens jetzt könnte es für euch interessant werden, wenn es um ein Geheimnis geht. Übrigens, das griechische Wort von Offenbarung lautet Apokalypse. Apokalypse, das klingt wie Weltuntergang, oder? Aber ich habe hier so ein Maasai-Tuch. Das habe ich gekauft, als ich letztes Jahr in Kenia war. Und ich habe auch ein Bild mitgebracht von zwei Maasais, die auch so ein Maasai-Tuch anhaben und die gerade eben so einen Tanz aufführen. Aber schau mal her, eine Apokalypse bedeutet so viel wie, dass wenn man etwas bedeckt, wenn man den Stoff über etwas macht und dann den Stoff wegnimmt. Sobald man den Stoff wegnimmt, ist das Geheimnis sichtbar. Dann ist das eine Offenbarung. Dann ist das eine Apokalypse. Und hier habe ich so ein, ja, da steht drauf Gottes Meisterwerk. Und Gott zieht auch den Stoff, den Vorhang beiseite. Wir lesen in Amos 3, Vers 7, nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Ich verrate euch mal eine Parallele zwischen einem Geheimnis und dem Evangelium. In Römer 16 schreibt Paulus, dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam. Zu diesem Zeitpunkt, als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, gab es die Offenbarung von Johannes noch gar nicht. Paulus schreibt in seinem Brief in Kapitel 16, es gibt ein Geheimnis. Seit Ewigkeiten gibt es dieses Geheimnis und jetzt wird dieses Geheimnis geoffenbart. Das ist super spannend. Dieses Geheimnis lautet das Evangelium. Gott wusste von Anfang an, dass Luzifer abfallen wird, dass er seinen Sohn geben würde und dass am Ende so und so viele Menschen gerettet werden. Gott hat schon immer alles gewusst, aber er hat am Anfang natürlich noch nicht allen davon erzählt. Es war ein Geheimnis, aber er wusste, dass es so kommen wird. Und Gott hat dann Schritt für Schritt dieses Geheimnis durch prophetische Schriften geoffenbart. Immer weiter ein Stück des Evangeliums. Die ganze Bibel dreht sich um dieses Geheimnis, um das Evangelium. Und die Offenbarung am Ende der Bibel ist quasi der krönende Abschluss. Denkt dran, jedes prophetische Buch will uns das Evangelium erklären. Daher wird das Evangelium auch das Geheimnis Gottes genannt. Ich will euch noch was zeigen, denn es ist nämlich nicht das erste Mal, dass konkret von einer Offenbarung Jesu Christi, wie in der Offenbarung selbst, die Rede ist. Und zwar im Galaterbrief. Kapitel 1 steht, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Hier im Galaterbrief geht es weniger um Tiere oder um Weltmächte wie in der Offenbarung. Es geht hier bei Paulus im Galaterbrief um das Evangelium. Und was sagt er hier? Dieses Evangelium ist nicht von Menschen gemacht, sondern es stammt von Gott. Das heißt, Offenbarung Jesu Christi bedeutet, es offenbart uns das Evangelium. Meine Freunde, das Zentrum des Evangeliums, sollt ihr wissen, lautet: Jesus, der Mensch geworden ist, der unsere Sünden auf sich genommen hat, am Kreuz von Golgatha starb und nach 3 Tagen auferstanden ist. Und hier hat sich der erste Teil des Evangeliums erfüllt. Es gibt aber noch einen zweiten Teil des Evangeliums. Und darauf komme ich jetzt. Petrus schrieb es im ersten Petrusbrief, was ich in meinen eigenen Worten zusammenfasse, die Verse 3 bis 6, dass wir durch die Auferstehung Jesu wiedergeboren sind und wir eine Hoffnung auf die neue Erde haben. Irgendwann werden wir uns freuen, wenn wir das Erbe bekommen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Jetzt aber sind wir für einen Moment traurig, weil es Anfechtungen gibt. Und er schreibt ein Vers weiter: Auch den Grund, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Petrus spricht hier von dem Ergebnis der Wiederkunft. Jetzt wird unser Glaube geprüft, aber irgendwann dürfen wir uns freuen bei der Offenbarung Jesu Christi, bei seiner Wiederkunft. Das Evangelium ist nämlich erst dann vollständig, wenn es beides enthält: das erste und das zweite Kommen Jesu. Das ist der ganz, ganz große rote Faden durch die gesamte Bibel. Denn wie die Offenbarung aber nur so lesen, was nur in der Zukunft passiert, dann haben wir den Kern der Offenbarung nicht verstanden. Jede Endzeitaussage dient uns nur dazu, uns noch näher an Jesus Christus zu klammern. Und die Offenbarung bezieht sich vollkommen auf das Evangelium. Und Paulus hat all das in einem Brief an die Gemeinde in Ephesus zusammengeschrieben. Schreibt in Epheser 3, 3 bis 6, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Gut, Glückwunsch, ihr habt nun das erste Wort in Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 verstanden. Lasst uns noch weiter auf die 2 weiteren Wörter eingehen. Jesu Christi. Weißt du, was Jesus bedeutet? Weißt du, was Jesus bedeutet? Das kann sich ein bisschen komisch anhören, denn wer Jesus ist, sollte für die meisten von uns bekannt sein. Aber Es gibt einen Erklärungstext in der Bibel, der uns sagt, was Jesus bedeutet. Und zwar lesen wir es in Matthäus 1, Vers 21. Da steht, sie, also Maria, wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das habe ich in Klammer reingeschrieben, Sünde von der Trennung zu Gott. Genau das beschreibt Jesus. Jesus bedeutet, der Herr rettet. Der Herr rettet um was? Von der Sünde, von unserer Trennung zu Gott. Meine Lieben, das ganze Buch der Offenbarung will erklären, wie rettet Jesus von der Sünde. Könnt ihr euch noch an den Text von vorhin in Kolosser erinnern? In Kolosser 1, da möchte ich nur auf den Vers 15 eingehen. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Hier im Vers 15 steht, dass er, also Jesus, das Ebenbild Gottes ist. Und ich möchte euch dazu einen Text in Jesaja zeigen, 50, Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger höre. Und wenn man hier die neutestamentliche Sicht hat, dann erkennt man, dass es sich hier um Jesus dreht. Wenn Jesus also in Johannes 14, Vers 10 sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir, bedeutet das, dass er als Mensch so genau hingehört hat auf das, was der Vater sagt und so genau überlegt hat auf das, was der Vater tun würde. Jesus, sein Leben, ist das Ebenbild, die Gestalt des Vaters hier auf Erden. Jesus ist die Offenbarung des Vaters. Jesus hat das Geheimnis gelüftet, den Vorhang beiseite geschoben, wie Gott ist. Und denkt dran, meine Lieben, wir sollen so sein wie Jesus, denn Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Jesus' Göttlichkeit war während seines irdischen Lebens verhüllt. Das heißt, er war zu 100% Mensch. Jeden Morgen, als Jesus aufgestanden ist und aufgewacht ist, hat er auf Gott gehört wie ein Jünger. Ein Jünger ist ja ein anderes Wort wie für Schüler. Jesus steht also jeden Morgen auf und sagt, Vater, bringe mir etwas bei. Es steht hier sozusagen geschrieben, Jesus bittet Gott, gebe mir jeden Morgen das Ohr, dass ich dich höre und gebe mir die Zunge eines Jüngers. Er hat Gott gebeten, dass Gott Jesus sagen soll, was Jesus sagen soll. Immer mit dem Ziel, die Müden zu beleben. Und das hat Jesus so deutlich und so praktisch gemacht, dass er sagen konnte, alles, was ich sage, hat der Vater gesagt. Das ist krass, oder? Wenn man sich das mal bewusst macht. Jetzt steht hier aber Jesus nicht alleine. Jetzt steht hier noch Jesu Christi. Was bedeutet nun Christus? Jetzt kann ich wieder in meiner Recherche angeben, Christus ist Latein, vom altgriechischen Christos. Auf Hebräisch heißt es Messias und wir sagen dazu der Gesalbte. Christus ist also ein Titel. Jesus ist sein Name und Christus sein Titel. Jesus der Gesalbte sozusagen. Und wir wissen auch aus dem Alten Testament, wer alles gesalbt wurde. Nämlich Könige, Propheten und Priester. Und Jesus ist alles drei. Jesus wird unter anderem in der Offenbarung beschrieben als der König der Könige. Jesus sagt uns viele Prophezeiungen voraus, wovon sich einige noch erfüllen. Und Jesus ist unser Priester, sogar unser hoher Priester. Und deswegen spricht auch die Offenbarung so viel vom himmlischen Heiligtum. Wenn wir nun diese ersten drei Wörter verstanden haben, dann haben wir schon einen Großteil der Offenbarung verstanden. Denn das ist genau das, worum es in der Offenbarung geht. Die Offenbarung Jesu Christi, wie er uns von der Sünde rettet. Ich habe euch doch erzählt, dass ich meinem Freund alles erzählt habe, was ich hinter dem Vorhang gesehen habe. Und auch Gott tut das. Er erzählt aber nur bestimmten Menschen, was hinter dem Vorhang zu sehen ist. Deswegen möchte ich euch noch sagen, für wen die Offenbarung geschrieben wurde. Und auch das lesen wir im ersten Vers der Offenbarung. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen. Genau, ihr habt sicherlich schon mal von einem Knecht gehört oder gelesen. Ich möchte dir aber noch gerne das richtige Bild eines Knecht Gottes geben. Johannes schreibt es, als Jesus spricht, in Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Es gibt also eine Art von Knechtschaft, die Jesus nicht meint. Jesus möchte, dass ihr seine Freunde seid. Jesus sagt, ich habe ständig vom Vater gehört und alles, was ich von ihm gehört habe, gebe ich euch weiter. Deswegen, weil das so ist, nenne ich euch meine Freunde. Der Unterschied zwischen einem Knecht und einem Freund ist ja ganz klar. Einem Freund sage ich, was und vor allem warum der Herr etwas tut. Einem Freund erzähle ich ja auch meine Geheimnisse. Einem fremden Menschen erzähle ich das nicht. Nur diese Knechte können die Offenbarung entschlüsseln. Die wirklich ein Interesse an Jesus haben, die beten, die Bibel studieren, die Jesus lieben, können die Offenbarung entschlüsseln. Denn Gott hat die Offenbarung für seine Knechte vorenthalten. Wie wirst du damit in Zukunft die Offenbarung lesen? Meine Freunde, wenn wir beim Lesen der Offenbarung unseren Fokus nur darauf legen und vielleicht auch besonders schlau sein wollen, was die Lehre des Vatikans macht, was die Lehre der USA machen und wir am Ende aber an der Sünde festhalten, dann ist das das Allerdümmste, das wir machen können. Um es einfach auszudrücken, was mit bestimmten Mächten gemeint ist, über den Vatikan bis hin zu USA, dass dort das Evangelium, das ja die Sünde besiegen soll, verfälscht wird. Denn mit dem falschen Evangelium kann man die Sünde nicht besiegen. Deswegen warnt die Bibel vor bestimmten Mächten, genauer gesagt vorbestimmten Lehren. Denn die Bibel will uns erklären, wie die Sünde besiegt wird. Darum geht es in der Bibel. Ich komme nun zum Schluss. Ihr kennt alle die Geschichte, als Pilatus mit Jesus gesprochen hat in Johannes 18, Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus sagt zu Pilatus nicht, was er alles falsch gemacht hat, sondern er sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Achtet mal darauf, Jesus ist nicht gekommen, um uns zu sagen, was wir alles falsch machen. Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Meine Freunde, seid in jeder Situation eures Lebens nicht wie Pilatus, der nach der entscheidenden Frage in Vers 38, was ist Wahrheit, nicht auf die Antwort von Jesus Christus gewartet hat und einfach gegangen ist. In Jesu Namen, Amen.